Köhler und Arnold. Informativ und kurios.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir beide sind Nachrichtensprecherinnen und wir reden über die interessantesten, spannendsten und denkwürdigsten Themen der vergangenen Wochen. Wir haben uns für diese Folge auch nochmal dazu entschlossen, nicht über den Ukraine-Krieg zu sprechen, also das ganze Thema auszuklammern, weil wir der Meinung sind, dass das Thema natürlich nach wie vor super präsent ist in Tagesschau und Co. und wir ganz gerne die Themen abseits davon aufgreifen wollen. Und da würde ich sagen, kommen wir doch gleich zum ersten Superstar.
Ja, Köhler, da möchte ich dich eigentlich fragen, weil du bist der Experte jetzt. Ihr habt Silicon Valley, jetzt hast du vor deiner Haustür Brandenburg, muss ich jetzt nicht mehr schämen. Denn ihr habt jetzt Gigafactory.
Ja, Gigafactory. Ich meine, das klingt doch schon so krass, oder? In Grünheide. Gut, Grünheide ist jetzt ein bisschen schnorrig.
Das Giga steht für Grün, aber für das Grüne der Heide sozusagen. Das geht mit Genie Elon Musk.
Also, hast du den Auftritt gesehen? Es war doch einfach nur
peinlich.
Wow.
Es war einfach nur peinlich.
Ich habe noch nie einen Mann so tanzen sehen wie ihn gestern.
Ich habe vor allem noch nie einen Mann der 50 ist, tanzen sehen wie ein Mann, der definitiv ungefähr mindestens 60 ist. Also es ist so richtig der alte Männertanz, den er da abgeledert hat, während neben ihm die ersten Teslas vom Band gegangen sind. Kurze Hintergrundeinordnung. Also es war die große Eröffnung der Gigafactory, der ersten Tesla-Fabrik in Europa, in Brandenburg. Riesending sozusagen. Elon Musk war persönlich da, Kanzler Scholz auch. Und dann rollten die ersten 30 Tesla zu dieser Eröffnung der Fabrik vom Band durch so einen Lichtgang, kann man sagen.
Ja.
Durch einen großen Gang durch so Lichtbögen durch sozusagen. Und daneben stand Musk und hat diesen Tanz angefangen. Gott.
Und vor allen Dingen, hast du gesehen, dass ja vor ihm auch die ganze Zeit noch so eine Drohne flog, die das auch mitgefilmt hat?
Die er dann so scherzhaft verscheucht hat.
Ja.
So, husch, husch, weg mit dir, die Fliege der Zukunft.
Lass mich tanzen.
Lass mich tanzen. Und daneben Scholz, der etwas fremd, so einen kleinen Fremdscham-Moment, glaube ich, hatte, nicht so richtig wusste, wie jetzt damit mit so viel Ausgelassenheit umgehen soll.
Ja, ich glaube auch, also ich meine, generell ist es ja uns Deutschen immer sehr unangenehm, so aus der Haut zu fahren oder mal so vor fremden Menschen zu tanzen, einfach so plötzlich loszulegen. Aber man hat ihm auch so richtig angesehen, dass er gerade überhaupt nicht wusste, was tut dieser Mann
und
da?
Muss ich jetzt mitmachen? Weißt du, tu nicht das Gleiche, was Armin Laschet immer getan hat in solchen Momenten. Einfach mitmachen, sich hinreißen lassen zu solchen Momenten. Nee, er hat es etwas verlegen ausgestanden quasi.
Ja.
Apropos Armin Laschet und Elon Musk hatten ja auch schon einen schönen Moment zusammen.
Oh ja.
Da kommen wir nämlich gleich zum großen Kritikpunkt und zu einem sehr, sehr schönen Ton. Ich möchte nur noch kurz ein paar Fakten droppen, Köhler, dass man weiß, was Gigafactory, was das sozusagen eigentlich bedeutet für Brandenburg. Die Pros sind, dass da ungefähr 12.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Also ein Riesending für Brandenburg. Und etwa alle 50 Sekunden soll so ein neuer Tesla vom Band gehen, hieß es. Also sollen eine halbe Million Elektroautos pro Jahr hergestellt werden. Das sind jetzt mal die knallharten Zahlen. Ja, und warum Brandenburg? Warum jetzt in Europa? Elon Musk sieht da natürlich sein Geschäft, weil hier immer mehr E-Autos auch verkauft werden. Und er spart sich einfach die Zölle und einen Schifftransport. Das sind jetzt mal die Gründe, warum das hier ist. Und großes Prestigeprojekt, weil dieses Behörden Deutschland es geschafft hat, Gigafactory, die Tesla-Fabrik, in rund 2 Jahren Bauzeit hochzuziehen. Das ist extrem schnell für so einen Riesenfabrik.
Also da muss man aber auch dazu sagen, kurz vor knapp gab es ja gar keine Baugenehmigung für dieses Objekt. Der Elon Musk hat ja einfach nur gebaut. Er hat ja gesagt, ja, das kommt schon. Und also ich meine, bis kurz vor Eröffnung quasi gab es keine offizielle Baugenehmigung. Und aber man hat ja gesehen, es hat ja funktioniert. Einfach mal ein bisschen auf Risiko
gehen. Das war ein kleines Risiko. Das Elon Musk kann es sich leisten, offenbar.
Aber mit so gewisser Leichtigkeit geht er ja an alle Themen ran. So ja auch an den größten Kritikpunkt.
Es ist wunderschön. Der größte Kritikpunkt, also diese ganze Tesla-Eröffnung war auch wieder begleitet von Protesten. Denn die Kritik ist, dass Brandenburg, Köhler, bei euch ist es recht trocken generell, oder?
Mhm. Ja, ist es wirklich. Also nur mal so, es gab jetzt auch gerade die Meldung, die Amphibien, also Frösche und Unken und Kröten machen sich wieder auf den Weg zu ihren Laichgewässern und deswegen heißt natürlich auch, die Autofahrer sollen wieder aufpassen, ne, weil die überqueren ja auch gern mal Straßen. Aber die Biologen sagen jetzt, es ist leider nicht mehr nur der Fressfeind ein großes Problem oder das Auto, das die Amphibien überfährt, sondern vor allem die große Trockenheit in Brandenburg. Die vertrocknen einfach auf dem Weg zu ihren Laichgewässern.
Ja, Brandenburg hat ein Grundwasserproblem. Da gibt's nicht so viel und sandige Böden und die können das Wasser nicht halten und das ist so ein bisschen so ein Ding. Und wegen des hohen Wasserverbrauchs von Tesla wurde demonstriert dagegen, weil die Brandenburger Angst haben um ihr Grundwasser und ihre Amphibien zurecht. Aber für die Amphibien ist jetzt, also nicht mehr das Problem, dass der Tesla über sie rollt sozusagen, sondern überhaupt bis zu dieser Ehre, von einem Tesla überrollt zu werden, statt von so einem stinkenden Dieselfahrzeug, soweit kommt's ja gar nicht mehr. Weil aus welchem Gewässer und in welches Gewässer hin, stellt sich jetzt sozusagen eher die Frage. Aber Elon Musk wäre nicht Elon Musk, wenn er nicht immer eher die Lösung als das Problem sehen würde. Und er wurde mit diesem ganzen Problem schon mal konfrontiert in einem Interview, während diese Firma gerade gebaut wurde. Also hören wir doch mal rein, wie Elon Musk, wie man das löst.
This region has so much water. Look around you. No, this is completely wrong. It's like water everywhere here. Does this seem like a desert to you? It's ridiculous. It rains a lot.
Wie er sich auch immer weiter reinsteigert in seine dreckige Vampirlache.
Das ist so gut. Oh Gott. Das ist ridiculous. Kein Wasser?
It's like water everywhere.
Also, Entschuldigung, stehen wir hier in der Wüste?
es ist halt natürlich interessant für einen Kalifornier, wenn man hier von Wassermangel spricht, aber er weiß ja sehr wohl, um welches Wasser es sich handelt. Geht ja natürlich nicht um die 1000 Seen und Flüsse hier in Brandenburg, sondern um das Grundwasser.
Ja, aber das ist vom Privatjet aus sieht man das nicht bis ins Grundwasser.
Da sieht man ja nur das tolle Wasser.
Und da hat er eben sehr viele Seen gesehen. Also ridiculous. Was für eine Wüste.
Aber krass, oder wie sich diese Lache, wie er immer weiter und lauter lacht und also.
Das ist, ein Genie. So geht man mit Problemen um und Kritik.
Genau. Es ist doch überall Wasser. Nächste Frage. Ich
bin einfach mal weggelacht. Der Elon Musk lacht da einfach Steine im Weg, die lacht er einfach weg.
Ja, tatsächlich. Also,
und die Kritiker sagen, dass der Wasserverbrauch dieser Tesla-Fabrik ungefähr so groß wäre wie so eine 30.000 bis 40.000 Einwohnerstadt. Und es gab dieser Kampf ums Wasser, zog auch vors Gericht. Das Gericht hat aber entschieden, es passt schon, aber es ist irgendwie nie so richtig begründet. Anscheinend ist die Grundwassersituation entsprechend gefährdet, sagt auch der Wasserverband. Der warnt jetzt noch weitere Gewerbe oder Wohnungen. Reicht's nicht. Und ganz auf blöd ist jetzt aber für Tesla auch noch die Lösung, dann Wasser von woanders einfach herzuleiten. Polen hat zum Beispiel viel Wasser.
Ja.
Also, wäre doch gelacht, wenn sich da keine Lösung finden würde. Es regnet, Entschuldigung, aber
Leute, ja, kriegt euch ein.
Viel, ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt zum nächsten Trendthema, TikTok. Und zwar habe ich da eine ganz interessante Meldung gefunden, dass TikTok Wortfilter nutzt. Bedeutet, dass wenn du einen Kommentar schreiben willst unter einen Inhalt oder einen Beitrag oder ein Video, dann könnte es sein, dass dieses Kommentar nie auftaucht, wenn du gewisse Wörter benutzt hast. Das TikTok-Team von der ARD-Tagesschau wollte was kommentieren und die haben sich dann gewundert, wo ist denn der Kommentar hin? Das kann ja jetzt irgendwie nicht sein. Und dann haben sie sich mal hingesetzt und das richtig untersucht und verschiedene, also mit 100 Worten haben sie es getestet und haben verschiedene Kommentare geschrieben und haben tatsächlich festgestellt, dass einige Wörter einfach gesperrt werden. Also da war zum Beispiel, was man sich ja noch irgendwie erklären könnte, das Wort Sex wurde geblockt, das Wort Porno, da könnte man noch sagen, ja, okay, Jugendschutzgründe, deswegen. Aber es wurden halt auch Wörter wie schwul, queer, homosexuell, solche Wörter oder Nationalsozialismus wurde auch gestrichen und blockiert. Und dann haben sie auch TikTok mal konfrontiert damit und gesagt so, hey Leute, irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Das hat irgendwie auch was mit Meinungsfreiheit zu tun. Und wenn ihr solche Kommentare blockiert, dann müsstet ihr irgendwo darauf hinweisen, dass ihr solche Filter benutzt. Ja, und dann hat TikTok auch gesagt so, ja, wir benutzen das. Es geht uns halt vor allem um Jugendschutz.
Aber queer ist ja jetzt nichts, wovor die Jugend geschützt werden muss, sondern es bezeichnet, ist ja einfach nur eine Bezeichnung. Also das ist ja schon fast diskriminierend, das zu sperren, oder?
Genau, und es ging halt darum, dass dass sie versuchen, dass eben keine Beleidigungen damit verbreitet werden können. Aber sämtliche Rechtsexperten sagen auch, das funktioniert so nicht. Also sie müssen ganz klar vorher darauf hinweisen, was genau gesperrt wird und warum. Das Spannende dabei ist aber, dass auch der Name der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, gefiltert wurde. Und bei ihr war es ja so, die hat ja im November vergangenen Jahres den einen, ich sage jetzt nicht noch den Namen von dem chinesischen Funktionär, aber einen chinesischen Funktionär des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Und das war dann schon irgendwie ein komischer Zufall, dass dann genau ihr Name geblockt wird.
Ja.
Daraufhin hat dann auch das TikTok-Team der Tagesschau nachgefragt und gesagt, ja, ist ja schön, dass ihr Jugendliche vor Beleidigungen und sonst was alles schützen wollt, aber was hat's denn mit dem Namen auf sich? Und daraufhin kam dann die Erklärung, ja, ich finde interessant, die Erklärung. Peng Shuai wurde aufgrund des österreichisch-deutschen Begriffs Hua, also Hure, erkannt und blockiert.
Ernsthaft?
Ja. Sie haben es korrigiert, diesen Fehler. Also dieser Filter hat das automatisch irgendwie rausgezogen. Ich finde es nur interessant, weil dann scheint diese Buchstabenverbindung ja nicht so oft aufzutauchen, dass der Filter sagt so, oh, das ist doch Hure, das muss hier gestrichen werden. Genau, und dieser Fehler wurde jetzt korrigiert und der Name Peng Shuai kann jetzt auch wieder kommentiert werden, beziehungsweise in einen Kommentar geschrieben werden. Es war tatsächlich ein Filterfehler.
Aha, naja, ominös.
Die Erklärung fand ich auch sehr interessant. Irgendwie fast ein bisschen weit hergeholt, aber...
Apropos weit hergeholte Erklärungen, da möchte ich doch direkt anknüpfen.
Ja.
Impfpflicht ist ja nach wie vor noch Thema. Ne? Soll ein paar Wochen im Bundestag dann mal beschlossen werden. Mhm. Und jetzt wurde das für und wieder ja mitunter auch die Woche diskutiert. Und mitunter hat sich der Spitzenverband der Krankenkassen geäußert zu dieser ganzen Nummer und einfach mal seine Bedenken ist er losgeworden und ich glaube, wenig hat für so viel Spott und Häme gesorgt wie diese Geschichte, dass die Krankenkassen sagen, die Impfpflicht könnte daran scheitern, dass es an Papier fehlt, um die ganzen Infoschreiben rauszuschicken.
Mhm.
120 Millionen Schreiben müssten das wohl sein und so viel Papier gibt's nicht.
Mhm. Ja.
Ernsthaft?
Also ganz klar, ne? Das klingt für mich wie die Erklärung von der Peng Shuai.
Also das ist so, Kann man nicht einfach mal sagen, dass man keinen Bock hat? Also, also letztendlich sollten die Krankenkassen eben ihre Kunden anschreiben und aufklären und über diese Impfpflicht und das auch so ein bisschen kontrollieren. Und das wollen die Krankenkassen nicht. Die wollen nicht zur Kontrollinstanz dieser Impfpflicht werden, sozusagen. Die sagen, das ist Bundessache, den Schuh ziehen wir uns nicht an. Mhm. Und über dieses Argument wird natürlich auch viel diskutiert, außer jetzt natürlich, er hat es bei Twitter getrendet ohne Ende. Aber was sagen denn die Papierhersteller dazu? Und die sind sich teilweise so ein bisschen uneinig, was das angeht. Ein Unternehmen hat zum Beispiel gemeint, so ganz ehrlich, das schaffen wir alleine innerhalb von 8 Wochen. Also die Schwierigkeit wäre jetzt wohl auch, dass bis zum 15. Mai müsste das irgendwie mehr oder weniger fix sein, bis dann eben die Impfpflicht beschlossen ist, müssten die das irgendwie auf die Reihe bekommen, dann auch schnell die Schreiben rauszuhauen. Und ein Hersteller hat jetzt gesagt, also ja, das wären jetzt ungefähr 600 Tonnen Druckerpapier, das schaffen wir schon. Aber es ist jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen. Tatsächlich ist in Europa Papier teils knapp. Gerade bedruckbares Papier ist knapp geworden, weil die Menge an Recycling-Altpapier zurückgeht. Mhm. Weil es immer weniger Zeitungen gibt, die dann irgendwann im Müll landen, weil viel mehr online eben erledigt wird. Dann gibt es aber auch wieder das Gegenargument, dass man sagt, naja, ganz ehrlich, aber so ein Briefpapier ist ja was ganz was anderes als so ein Zeitungspapier, das wir brauchen. Wer hat jetzt da recht? Man weiß es nicht.
Ich habe mir auch so gedacht, wahrscheinlich, wenn jetzt auch wenn so eine Firma jetzt sagt, ach, kein Problem, das machen wir doch in ein paar Wochen. Ja, aber es ist vielleicht nicht genau das Papier, was die Krankenkassen brauchen, weil das hat eine andere Farbe, eine andere Konsistenz.
Ja. Oder die Haptik ist da ja auch sehr wichtig.
Man muss schon ein gutes Gefühl haben, auch, wenn man den Brief dann aufmacht.
Ja, gutes Handgefühl, wenn man nicht auf Klopapier jetzt gedruckt haben, mehr oder weniger sowas. Mhm. Vertrauenserweckendes Papier braucht man da.
Eine gewisse Dicke, das muss man fühlen, gewisses Gewicht.
Schwierig, ja, sehr schwierig und eine eigene Wissenschaft, ganz klar. Ja, schöne Begründung für Impfpflicht geht nicht, weil wir haben zu wenig Papier. Aber es ist auch vielleicht auch mal wieder gesund, sowas zwischendurch zu hören, dass wir sind ja eine Überflussgesellschaft und jetzt einfach mal zu merken, okay, da werden ein paar Sachen knapp, ja mitunter ja auch Auswirkungen der Ukraine, okay, jetzt wird wieder gehamstert, weil Sachen knapp werden und jetzt eben auch Papier sparen müssen
aber
wir.
Aber ich frage mich auch, ist eigentlich den Menschen bewusst, die jetzt anfangen Sonnenblumenöl zu hamstern, dass auch so ein Sonnenblumenöl ranzig werden kann?
Ich weiß es nicht. Danke für diesen Service-Tipp.
Sehr, sehr gerne.
Und Mensch, da kommen wir schon wieder von einem Thema ins nächste.
Mensch.
Güler, danke für das Stichwort Service-Tipp.
Ja.
Denn das führt mich quasi direkt zur Kategorie. Könntest du sie bitte aufmachen?
Tiere oder Titten, yeah.
Danke. Mhm. Von wegen Service Wüste Deutschland. Wüste ja eh nicht, wie wir dank Elon Musk wissen. Es gibt jetzt einen ganz besonderen Service-Kühler. Mhm. Jetzt geht's ja los. Am Wochenende wird ja wieder auf Sommerzeit umgestellt, die Uhren. Ne? Der Frühling kommt, es brummt im Unterholz. Und dann fragt man sich da doch, welche Hummel ist denn da unterwegs?
Das frage ich mich ganz oft.
Ja, und jetzt gibt es Köhler die Lösung. Es gibt eine Mitmachaktion des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Da können Interessierte die Fotos der Brummer einschicken und analysieren lassen. Und das geht so einfach, Köhler. Über WhatsApp kannst du einfach dein Hummelfoto dann an die 0151 184 60 163 schicken. Wichtig.
Das ist deine private Nummer, oder?
Ich stehe ein bisschen auf Hummelpics. Und kannst du von deiner geilen Hummel die Nummer schicken. Und wichtig dazu ist, Postleitzahl und Funddatum nicht vergessen dazu zu schreiben. Hm. Und dann werden sich Experten des Instituts für Biodiversitätsinformation damit auseinandersetzen und prüfen, was für eine Hummel das ist.
Crazy.
Oder? Gab's schon mal, und jetzt nur, um nochmal auf die hohe Expertise dieser Menschen aufmerksam zu machen. Es wurden schon mal 2500 Hummeln bei der letzten Aktion fotografiert, insgesamt 5500 Fotos eingeschickt. Also und von diesen 5500 Fotos wurden nur 140 Bilder nicht bestimmt von den Experten. Da konnten sich die Experten nicht so ganz festlegen. Das ist eine Trefferquote von über 97%.
Das muss man erstmal drauf haben.
Danach weißt du, was für eine Hummel da brummt im Unterholz.
Aber also ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil erst, ich glaube, vorletztes Jahr, da ist bei mir auf der Terrasse so eine blaue Biene, also die war riesig und die hat so einen blauen Schimmer gehabt, ist umhergeflogen. Und ich dachte mir so, okay, krass, was ist das denn?
Libelle.
Ich hätte, tatsächlich war es, ich habe es einmal gegoogelt, die blaue Holzbiene.
Okay, aber...
Das ist eine... Ja, aber wegen ihrer Größe wird sie oft für eine Hummel gehalten. Also... Ja. Die brummt nämlich so laut, dass man auch denken könnte, das ist ein kleines Hummelchen. Aber sie ist sehr friedfertig. Aber die schimmert halt so blau. Und
verrückt.
Das war ziemlich crazy.
Aber hat kein Fell vermutlich. Hat sie so ein blaues Fell auch gehabt?
Doch, die hat auch pelzig? So. Also nicht ja, die ist pelzig.
Verrückt.
Richtig, eine richtige Biene. Und das ist halt eine Wildbiene.
Verrückt.
Und die war bei mir auf dem Balkon unterwegs.
Balkon, da hätten wir es wieder. Danke, Köhler, für dieses Beispiel, denn ich habe bisher nur einfach so, ist eine Hummel, schaut aus wie eine Hummel. Was soll ich da groß bestimmen, dachte ich mir, aber es gibt über 40 verschiedene Hummelarten.
Wow.
Ja, also auf jeden Fall, das ist die 0151-184-60163 ist die Hummel-Hotline. Da bitte einfach die Hummelfotos hin und dann weiß man mehr.
Toll.
Viel Spaß damit im Frühlingsanfang.
Gut, danke Arnold für diese wundervolle Tiergeschichte.
Gern, Köhler. Dann war es das auch schon wieder, oder? Und
ja,
starten rein in den Frühling.
Tschüss.